Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Heute mit einer der bekanntesten deutschsprachigen Schauspielerinnen, Muriel Baumeister. Schon mit 16 stand sie erstmals vor der Kamera für die Erfolgsserie Ein Haus in der Toskana. Mit 21 hielt sie bereits die goldene Kamera in der Hand. Es folgten viele weitere Filme. Doch neben den Höhen hat sie auch Tiefen erlebt und erfolgreich überwunden. Wie? Das beschreibt sie in ihrem aktuellen Buch. Hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben. Herzlich willkommen, Leute, Muriel Baumeister.
Hallo, herzlich willkommen.
Ihr Buch will explizit keine Beichte sein, auch keine Autobiografie, das wäre mit 47 auch ein bisschen
früh. Mutig, ja.
Sondern ein Mutmachbuch. Wem wollen Sie Mut machen?
Also erstmal wollte ich mit dem Buch mir selbst Mut machen, ne? So geht es schon mal los, weil als ich das aufgeschrieben habe, war es schon nochmal was anderes, es zu lesen, schwarz auf weiß, was ich erlebt habe. Das weiß ich ja, aber als ich es aufgeschrieben hatte, dachte ich, das kann ich nie im Leben veröffentlichen, das ist unmöglich. Aber Mut machen will ich eigentlich denen, die Mut brauchen. Also die sich vielleicht mit dem gleichen Thema beschäftigen oder die denken, sie schaffen es nicht oder die denken, sie haben nicht die Kraft dazu.
Also mit dem Thema Alkohol.
Nicht nur mit dem Thema Alkohol, auch kann auch zu Patchwork so den ein oder anderen Mutmach-Gedanken weitergeben. Es geht hauptsächlich an Menschen, die Mut brauchen, weil Mut braucht man. Und wenn man den Mut nicht aus sich selbst schöpfen kann, tut es vielleicht manchmal ganz gut, wenn einem jemand anders welchen macht.
Wie viel Mut hat es Sie selbst gekostet, so offen über Ihre Alkoholabhängigkeit zu schreiben?
Naja, also erstmal hat es die Bild-Zeitung sehr wenig Mut gekostet, mich komplett hinzurichten. Und ich musste mir wirklich anhören, das Argument, als die mich nach meinem Autounfall da so ja im Mai vor 3 Jahren so komplett getötet haben, dass sie gesagt haben, ja, Pressefreiheit. Und ich sage, nee, Freunde, der erste Artikel des Grundgesetzes ist, die Würde des Menschen ist unantastbar und nicht Pressefreiheit. Der Mut war eigentlich da, wieder aufzustehen und zu sagen, nee, ich bin noch nicht fertig. Wenn ich es schaffe, nüchtern zu sein, dann werde ich irgendwann die Geschichte erzählen, die es zu erzählen gilt.
Wir werden über die Höhen und Tiefen in dem Leben gleich noch intensiver sprechen. Um Sie am Anfang noch ein bisschen näher kennenzulernen, habe ich mal ein paar Satzanfänge gebildet und würde Sie bitten, die zu ergänzen.
Okay, ich liebe es.
An meinem Beruf liebe ich am meisten,
dass man so viele verschiedene Menschen sein kann, ohne dafür in der Klapse zu landen.
Schwierig am Schauspielerdasein ist
das Warten und die Abhängigkeit von Angeboten.
Götz-George zu küssen.
Großartig.
Hätten viele gerne auch. Viele
ja,
Frauen.
Ich war auch sehr überrascht.
Der hat es einfach so gemacht, obwohl es nicht
vorgesehen
war.
Er hat es einfach so gemacht, es war nicht vorgesehen und er hat es einfach so gemacht und ich war echt perplex und mich zu überraschen ist wirklich gar nicht so leicht. Und dann dachte ich zuerst, er hat mich einfach geküsst und dann dachte ich, der Mann ist 70 Jahre alt, der kann das. Das war wirklich gut.
3 Eigenschaften, die mich charakterisieren, sind
Mut, Loyalität und Neugier.
Am wichtigsten in meinem Leben ist für mich
meine Familie.
3 Kinder von 3 verschiedenen Vätern zu haben ist
anstrengend.
Als Mutter ist mir wichtig,
die Mutter zu sein, die meine Kinder verdient haben.
Ich kann mich ärgern über
verspätete Honorarzahlungen.
Heimat ist für mich
Österreich, Salzkammergut und mein Haus auf dem Berg. Und meine Hängematte und Barfußlaufen im Sommer. Und oder das geht endlos weiter, so viel Zeit haben sie nicht.
Wenn ich meinen 3 Kindern eine Weisheit mit auf ihren Lebensweg geben dürfte, wäre es die folgende.
Hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben.
Sicherlich ein gutes Lebensmotto. Lassen Sie uns mal über Ihr Leben sprechen. Ich denke, das kann man in 2 Abschnitte teilen. Ihr Leben, bevor bekannt wurde, dass Sie alkoholabhängig sind und das Leben danach. Lassen Sie uns mal über das Leben vorher sprechen. Sie sind Österreicherin mit Leib und Seele, kann man sagen. Was hat Österreich und vor allem das Salzkammergut, was Sie so lieben, was Ihre aktuelle Wohnstätte Berlin nicht hat?
Alles.
Geht's ein bisschen präziser?
Nein, also dazu muss man sagen, Berlin und ich sind eine arrangierte Ehe. Und am Anfang habe ich gekotzt. Ich habe ungefähr 15 Jahre gekotzt. Jetzt bin ich mit Berlin seit 20 Jahren verheiratet. Und wir fangen an, uns aneinander zu gewöhnen. Nein, Berlin ist wirklich das Gegenteil von Salzburg. Also das ist nicht weich, das ist nicht sanft, das ist nicht charmant. Aber Berlin hat so Momente und wenn man um die kämpft, und das tue ich ja seit 20 Jahren, wenn man um diese Momente kämpft und wenn man sie dann, auch wenn man sie erlebt, genießt, dann ist Berlin umwerfend. Oh mein Gott, ich hab's gesagt.
Sie stammen aus einer Künstlerfamilie. Ihre Mutter war und ist eine bekannte Tanzpädagogin, ihr Vater ein Schauspieler. Und heute sagen Sie, auch mein Vater war Alkoholiker. War Ihnen das als Kind bewusst?
Nein, ich glaube, bewusst war mir das nicht. Das war auch nichts, worüber zu der Zeit, als ich das noch erinnere, so explizit gesprochen wurde. Letztendlich hat er ja gewählt, sich selbst zu töten, und da war dann klar, dass das einer der Gründe war. Aber über meinen Vater spreche ich auch nicht.
Aber Sie haben das gar nicht mitgekriegt als Kind,
sondern
Ihnen ist es später bewusst
Kinder,
geworden.
Kinder kriegen so viel mehr mit, als man denkt. Aber ich habe es, sagen wir mal, nicht analytisch oder intellektuell erfasst, aber dass da was schief lief, das habe ich schon gespürt.
Und später konnten Sie es dann einordnen einfach. Jetzt war Ihr Vater ja auch Schauspieler, wollte aber nicht, dass Sie und Ihre Schwester in seine Fußstapfen treten. Haben Sie eine Idee, warum er das nicht wollte?
Ja, mittlerweile habe ich die Idee. Also dieser Beruf ist großartig und faszinierend und umwerfend und atemlos, wenn er gut läuft. Wenn dieser Beruf nicht gut läuft, dann ist er der schwerste, den man haben kann, weil du von Aufmerksamkeit abhängig bist, du bist von Erfolg abhängig. Du kannst nicht einfach deine Arbeit machen und es ist gut genug, sondern wenn du deine Arbeit gut genug machst und es sieht keiner, dann hast du Pech gehabt.
Jetzt hat Ihr Vater, obwohl er nicht wollte, dass Sie diesen Beruf ergreifen, Sie und Ihre Schwester als Jugendliche zum Casting angemeldet.
Er hat nicht mich und meine Schwester angemeldet, also meine Schwester Piri. Auf dem Foto, das mein Vater zu diesem Casting eingeschickt hat, um mir zu beweisen, wie es nicht funktioniert, war lustigerweise meine kleine Schwester Peri drauf. Da war sie ein Dreivierteljahr. Also das ist im Nachhinein wirklich der Arme. Er sitzt jetzt da oben und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Das hat nicht so richtig funktioniert. Gut gemeint ist das Gegenteil von gut getan, sagt Brecht.
Also Sie wurden beim Casting ausgewählt?
Ja, obwohl ich gar nicht wollte, weil ich bin ja in der Kantine der Kammerspiele in München aufgewachsen. Also ich kannte das ja alles.
Also Ihr Vater wollte nicht, Sie wollten eigentlich auch nicht?
Mich hat es gar nicht interessiert. Und irgendwie, um mir zu beweisen, dann gab es eine Castinganfrage. Also die Agentin meines Vaters, Hannelore Dietrich in München, die hat gesagt, Mensch, Edwin, die suchen ein Mädchen mit der Bavaria, händeringend für einen Kinofilm, frag doch mal Muriel. Und mein Vater so, nee. Und schickte dieses Foto ein mit meiner kleinen Schwester Piri drauf. Und dann wurde ich zum Casting eingeladen mit 600 Mädchen. Und ich war deshalb wahrscheinlich die Einzige, die genommen wurde, weil es mir scheißegal war.
Aber als es dann hieß, willst du ein Haus in der Toskana drehen, da waren Sie 16. Das hieß für Sie erstmal ein Jahr nach Italien ohne Eltern. Dann haben Sie eine Riesenfreude gefunden.
Ja, ich habe eine Riesenfreude gefunden. Ich habe aber jetzt im Rahmen dieser ganzen Beiträge, die irgendwelche lustigen Redakteurinnen aus irgendwelchen Ecken graben, gedacht, oh mein Gott, dass die mich haben spielen lassen. Also in der Toskana, ich war furchtbar. Ich habe österreichisch gesprochen, schlimmer als Christiane Hörbiger, und ich war jetzt nicht überdurchschnittlich begabt, aber sie haben mir, offensichtlich fanden sie das gut. Keine Ahnung.
Mit Götz George haben Sie ja später auch noch öfters gedreht. Würden Sie sagen, der wurde sowas wie eine Vaterfigur für Sie?
Nein, ich hatte ja einen Vater. Ich habe von ihm viel gelernt, ich habe ihn sehr bewundert, ich habe ihn am Anfang auch gefürchtet, dann nicht mehr, sondern nur noch respektiert. Aber er war keine Vaterfigur für mich, nein.
Nachdem er sie geküsst hat, sowieso nicht mehr.
Spätestens dann nicht mehr. Oder dann wäre es ein Problem gewesen, wenn er meine Vaterfigur gewesen wäre.
Lassen Sie uns mal über die Frauen in Ihrem Leben sprechen, die ja eine sehr wichtige Rolle für Sie hatten und auch noch haben. Allen voran Ihre Mutter, die Sie heiß und innig lieben. Und das, obwohl Sie Ihre politische Karriere schon früh kaputt gemacht hat, nämlich mit einem Brottrunk.
Hervorragend,
sonst könnten Sie heute österreichische Bundespräsidentin sein.
Ja, ich war tatsächlich auf einem guten
Brottrunk Ihre politische Karriere zerstört.
Können Sie mir davon bitte eine Aufnahme schicken? Das ist das Einzige, womit ich meine Mutter ausnocken kann, jemals. Also das war so, ich war Schulsprecherin und ich war in der Tat auf dem Weg zur Landesschulsprecherin. Und ich hatte eine Schulsprecherversammlung bei mir zu Hause und Fanta und so, das war bei uns zu Hause sowieso nicht denkbar, ja. Also danach habe ich gar nicht gefragt. Aber ich hatte so ein bisschen auf Obi gespritzt gehofft. Obi gespritzt ist Apfelsaftschorle. Und meine Mutter kam in der Tat mit Brottrunk.
Das ist ekelhaft, ne?
Haben Sie das mal getrunken?
Ja, ist widerlich.
Danke vielmals. Es spottet jeder Beschreibung. Meine Mutter ist sehr
gesundheitsbewusst.
Das auch. Sie ist vor allen Dingen Gott sei Dank 81 und fit wie ein Turnschuh. Und
das macht der Brottrunk, würde sie jetzt wahrscheinlich sagen.
Das macht das Yoga und dass wir sie so lebendig halten. Aber wenn ich sie ärgern will, schicke ich ihr in der Tat aus dem Kaufmannsladen ein Foto mit einem Brottrunk. Und da kommt dann meistens nichts mehr.
So, und mit dem Brotdruck hat sie ihre Freundin...
Naja, das waren Kollegen. Das war ja eine politische Sitzung. Also das ging um die Belange der Landesschulsprecher. Und ich hatte echt gute Chancen. Dann nicht mehr.
Weil es uncool war.
Das war der Rausschmeißer.
Geprägt haben sie außer der Mutter noch zwei weitere starke Frauen, ihre beiden Großmütter, die völlig unterschiedlich waren. Was für Typen von Frauen waren das?
Also meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, war eine sehr, sehr kluge Frau, eine sehr protestantische Frau. Meine Großmutter war Zahnärztin und hat drei Kinder durch den Krieg gebracht und hat studiert, obwohl sie einen sehr, sehr dominanten Vater hatte. Sie war sehr streng. Also sie war keine liebliche Großmutter, aber eine sehr kluge. Und ich habe sie über alles geliebt und sie mich auch.
Was haben Sie von ihr gelernt? Disziplin, oder?
Disziplin habe ich von ihr gelernt, dass Bildung immer hilft. Musik, beten. Also meine Großmutter war eine sehr gläubige Frau, aber meine andere Oma auch, aber nicht gläubig im Sinne eines Vereins, sondern einer gewissen Form von Demut und Dankbarkeit.
Und die andere Oma war ganz anders?
Oma Anna war, kriege ich immer noch, die ist sehr präsent, aber beide Großmütter. Ich war viel bei meiner Oma Anna, weil meine Eltern viel gearbeitet haben. Und immer wenn ich krank war, kam meine Oma Anna mit ihrem Köfferchen aus Franken angereist und hat auf mich aufgepasst. Die hat gekocht, die war klein und dick, also noch ein bisschen molliger als ich. Großer Busen, immer gut gerochen, immer eine Schürze an. Und eine sehr schöne Geschichte über meine Oma Anna ist, meine Eltern waren ja relativ streng. Und also wenn ich mit Oma Anna einkaufen gegangen bin, dann haben alle anderen Kinder an der Kasse einen Lolli gekriegt. Ich nicht, weil meine Eltern das nicht erlaubt hätten. Und dann sind wir rausgegangen aus dem Adeck, heißt das in Österreich auf dem Land. Und dann sagte die Oma Anna, gib mir mal deine Hand und steckte meine Hand in ihre Dirndltasche. Und da war in Alufolie verpackt zwei Riegel Schokolade.
Das ist natürlich
sie
schön.
Hat das Gebot meiner Eltern nicht gebrochen. Sie hat es nur auf ihre Art und Weise sehr typisch unterwandert.
Also so eine Bilderbuch-Oma, wie man sie sich vorstellt.
Absolut. Und Kartoffelpuffer habe ich seitdem nie wieder gegessen, weil das wäre Blasphemie.
Er wäre auch nie mehr so gut gewesen.
Nein, und ich traue mich auch nicht, das selber zu machen.
Jetzt sagen Sie von sich selbst, ich bin eine überzeugte Feministin. Wie oft haben Sie sich schon über das Frauenbild im Fernsehen geärgert? Oder auch über Frauenrollen, die Sie spielen mussten?
So viel Zeit haben Sie nicht. Naja, also das ist so, der Feminismus wächst ja auch mit dem Alter und mit der Erfahrung. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich keine Lust mehr habe, eine Frau zu spielen, die so wie bei Pretty Woman auf den Prinzen auf dem Schimmel wartet, wenn du an der Bushaltestelle sitzt, es regnet und es kommt nicht mehr der Bus. Also ich habe diese Frauenrollen, die sich nur über Liebe und nur über die Liebe eines Mannes definieren, das ist mir irgendwann aufgestoßen. Das hat aber natürlich auch was mit meiner persönlichen Situation zu tun, weil ich habe ja drei sehr große Lieben in meinem Leben erfahren dürfen und ich habe von diesen drei großen Lieben drei wundervolle Kinder gehabt. Auf der anderen Seite bin ich auch dreimal sozusagen in der heilen Welt gescheitert. Und irgendwann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, ob das vielleicht an mir liegt.
Aber ist es tatsächlich so, dass es einfach, je älter man wird oder so zwischen 14 und 50, wirklich knapp ist mit Rollen?
Ja, es ist enger. Es kommt halt, das ist ja grundsätzlich am Theater auch so, es kommt auf eine Frauenrolle, kommen fünf Männerrollen. Aber wenn dann die einzig spannende Frau 30 ist, dann finde ich das einfach unverschämt. Und wenn ich dann aber zum Beispiel Kolleginnen zugucke wie Barbara Auer, dann geht mir das Herz auf. A, ist sie eine fantastische Schauspielerin, B, ist sie eine wunderschöne Frau und C, ist sie um die 50. Und sie ist nicht operiert, sie ist nicht hager und runtergehungert. Solche Frauen brauchen wir und solche Frauen brauchen wir ganz vorne.
Sie haben selber auch immer ganz anders gelebt. Sie haben drei Kinder von drei verschiedenen Männern und diese Patchwork-Familie, wie Sie es nennen.
Sollte ich mir echt mal patentieren lassen, den
die
Ausdruck.
Die halten Sie mit großer Energie zusammen. Die Kinder, die sind jetzt 26, 14 und 5 Jahre alt, also auch nicht ganz unanstrengend zum Teil. Wie oft sehen Sie sich als komplette Familie?
Als komplette Familie selten. Das tut auch nicht mehr Not. Also das wäre dann schon irgendwie ein bisschen obsessiv von mir. Aber wir sehen uns in wechselnder Besetzung und wir sind auch immer wieder zu Hause in Salzburg. Also es ist ja jetzt nicht so, dass meine Ex-Männer wahnsinnig viel mit sich miteinander zu tun haben. Wenn die sich sehen, ist das gut und dann ist es auch okay. Und freundlich und nett und so. Und
also sie verbringen keine Urlaube zusammen, die Männer?
Nein, also ich verbringe Urlaube mit dem Vater meiner jüngsten Tochter. Ich verbringe sehr viel Zeit, wenn ich kann, mit dem Vater meines Sohnes, Rainer Strecker, der wirklich einer meiner besten Freunde ist. Und der Vater meiner Tochter ist neu verheiratet, der großen Tochter. Und wir sehen uns auch. Und wir sehen uns auch zum Abendessen. Und wir gehen auch in seine Wohnung Fußball gucken. Und da ist dann auch meine kleinste Tochter mit dabei. Aber wir sind nicht pausenlos alle auf einem Haufen. Aber das wäre auch, glaube ich, ein bisschen absurd.
Zu viel ist gut.
Ja, aber es ist gut so, wie es ist. Und es braucht auch so Kraft. Weil es sind allein die Organisationen. Und ich, wenn mich da jemand nachfragt, sage ich immer, nee, stell dir mal vor, in einer normalen Familie ist es schon schwierig. Und ich habe das mal drei.
Wie stark sind die Väter in die Betreuung der Kinder mit einbezogen?
Sehr. Also die große Tochter lebt bei mir, das war immer so. Die kleine wechselt. Und ich bin aber nicht alleinerziehend, auch mit der großen Tochter nicht. Also wenn was ist, dann schreie ich. Und sie ist dann an den Wochenenden, ihr Vater arbeitet ja in Köln und spielt aber der Soko Köln den Hauptkommissar. Ist also sehr, sehr viel unterwegs, immer schon so gewesen. Und wenn er da ist, sehen die sich. Aber das machen die mittlerweile alleine aus.
Und Erziehungskonflikte kriegen sie mit den Vätern? Das ist ja oft so bei Paaren, die sich getrennt haben, dass man da unterschiedliche Vorstellungen hat.
Mit dem Vater von meiner großen Tochter sind, erstens lebt sie bei mir. Das heißt, er akzeptiert natürlich auch 90%, weil ich es leiste. Wir sind öfter trotzdem unterschiedlicher Meinung, aber wir besprechen das auch. Und er würde mir nie in den Rücken fallen.
Ich frage das deshalb, weil ich, nachdem ich ihr Buch gelesen habe, das Gefühl habe, dass Erziehung ihnen schon sehr wichtig ist, oder Beziehung, wie sie sagen. Mhm. Kindern bestimmte Sachen vorleben. Was wollen sie denn ihren Kindern unbedingt vermitteln?
Nüchternheit. Das hat lang genug gedauert. Offenheit, Toleranz, Empathie, die Fähigkeit, sich entschuldigen zu können, Dankbarkeit, dass sie eigentlich, gerade die Mädels, alles machen können, wenn sie wollen. Also natürlich können sie jetzt nicht im Flickflack über den Alexanderplatz machen, aber dass es grundsätzlich sehr viel weniger Grenzen gibt, als sie denken. Bei uns gab es immer einen schönen Spruch zu Hause, ich liebe dich, auch wenn du die Kronjuwelen von England stiehlst. Das war so ein Begriff, den meine Kinder von mir immer mitbekommen haben. Es gibt nichts, was sie tun können, dass meine Liebe geht. Und ich sage jetzt auch öfter, also ich liebe meine Kinder, ich finde manchmal ihr Verhalten absolut unmöglich. Das heißt aber nicht, dass es irgendetwas auf dieser Welt gibt, was an meiner Liebe zu meinen Kindern etwas ändern könnte.
Aber Sie thematisieren das dann auch, wenn das Verhalten der Kinder Ihnen nicht passt.
Oh ja. Ich habe schon auch Mülleimer ins Zimmer gestellt. Ich habe auch schon mal überlegt, Mülleimer auf Betten auszuleeren. Das habe ich aber dann doch nicht gemacht. Leider, warum eigentlich nicht?
Sie können sich nämlich richtig ärgern, wenn andere Menschen das nicht tun, am Prenzlauer Berg zum Beispiel, wo Sie wohnen. Beschreiben auch verschiedene Episoden in Ihrem Buch, zum Beispiel die in einem Kinderschuhgeschäft.
Oh ja, meine Lieblingsgeschichte.
Was ist da passiert?
Es gibt im Prenzlauer Berg ein wunderbares Schuhgeschäft und dieser Schuhladen, Kokami, wird geführt. Die Besitzerin heißt Annie. Und da sind alle Schuhe meiner Kinder her. Und Annie ist eine von mir sehr geschätzte, sehr lustige Person mit einem sehr guten Schuhgeschmack. Es ist aber so, wenn man in diesem Schuhgeschäft Schuhe kaufen will, dann sollte man das nicht an einem Samstag tun, weil da geht der gesamte Prenzlauer Berg Schuhe kaufen. Und der Prenzlauer Berg geht so Schuhe kaufen, dass ein Kind gefragt wird, möchtest du vielleicht eine Schuhe anprobieren? Möchtest du vielleicht lieber jetzt oder möchtest du lieber vorher das Eis essen? Oder soll ich einen Handstand machen, während du den zweiten Schuh, bitte, bitte probier den zweiten Schuh an? Bei mir schon völliges Unverständnis. Und ein junger Vater mit einem 3-jährigen Sohn und der Sohn fand das mit dem Schuhe anziehen nicht so dufte und der Handstand des Vaters reichte auch nicht aus, nahm diesen Schuh und haute ihn Annie auf den Kopf. Und ich war daneben und ich so, hä? Wie jetzt? Das kann ja nicht sein. Und dann sagte Annie zu diesem Vater, Entschuldigung, haben Sie das gerade mitgekriegt? Und sagte, wieso? Stellen Sie sich doch nicht so an, Sie wollen noch was verkaufen.
Das gibt's ja nicht.
Es ist kein Scherz, ich war dabei, ich habe es mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört.
Was hat Annie dann gemacht?
Ich glaube, sie hat ihn rausgeschmissen. Das weiß ich nicht mehr. Das ist aber meistens ist so typisch Schauspieler. Nach der Pointe hört die Erinnerung auf.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Jetzt denken ja die meisten, die Muriel Baumeister hat vieles, was sich andere wünschen. Okay, 3 Ex-Männer sind vielleicht 2 zu viel.
Nö, nicht unbedingt.
Sie hat einen Traumberuf, sie ist berühmt, sie hat 3 gesunde Kinder.
Und ein Haus auf dem Land in Österreich.
Also, besser geht's eigentlich gar nicht. Also nach außen besteht erstmal kein ersichtlicher Grund, aus Verzweiflung Alkohol zu trinken. Können Sie festmachen, wann das Alkoholtrinken für Sie anfing, mehr zu werden als nur ein Genussmittel?
Ich kann es nicht beantworten. Deswegen sage ich, der Alkohol hat sich in mein Leben geschlichen. Und in meinem Buch heißt das Kapitel ja auch ein böser Freund. Ich glaube, das sagt alles. In diesem Beruf ist Alkohol einfach
immer da, ne?
Immer da.
Sektempfang.
Ja,
und dann
aber
noch
auch beim Drehen,
rein.
Dann eine Klappe, dann dort, dann jenes. Und früher war das überhaupt gar kein Thema, da haben alle getrunken, also und auch ich habe auch sehr positive Erlebnisse mit Alkohol gehabt, aber irgendwann fing es halt an, dass alle Erlebnisse mit Alkohol besetzt waren, alle, positive, negative, aufregende, nicht aufregende, langweilige, traurige, fröhliche, so, und das heißt, da fing das dann an, wo ich merkte, das geht gar nicht mehr ohne.
Haben Sie sich das eingestanden, es geht nicht mehr ohne? Oder
ja,
haben
zum
Sie
Schluss musste ich mir das dann
ganz zum Schluss, ja. Aber lange haben Sie wahrscheinlich gedacht,
das ist wie kein Mensch, kein Alkoholiker raus. Sagt, ich bin Alkoholiker, wenn er nicht muss.
Jetzt sagen Sie, es gibt ja verschiedene Stufen. Stufe 1, man fängt an, alleine zu trinken zu Hause. Stufe 2, man fängt an, heimlich zu trinken. Stufe 3, man fängt an, Alkohol überall zu bunkern, damit man immer rankommt. Hat denn keiner aus Ihrem Umfeld das
mitgekriegt? Doch, natürlich haben die das mitgekriegt. Also das Verstecken weiß ich nicht, weil ich natürlich ja immer so getan habe, als hätte ich nichts versteckt. Und natürlich haben die das mitbekommen und natürlich haben die das auch thematisiert und natürlich haben sie mich darauf angesprochen, aber ein Alkoholiker lügt und ein Alkoholiker will das auch nicht hören. Und du kannst keinen Menschen vom Alkohol bewahren oder vor dem Alkohol retten, wenn der Betreffende das nicht will.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich selbst eingestanden haben, ich bin wirklich abhängig?
Wann ich mir das eingestanden habe, ob ich abhängig bin, weiß ich gar nicht mehr, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass es 1:58 ist. Also wenn du eine permanente Magenschleimhautentzündung hast und täglich 2 Panikattacken, dann ist irgendwie schon relativ deutlich, dass das so dem Ende zugeht.
Aber nach außen hat man es erstmal nicht gemerkt. Sie haben ganz normal weitergearbeitet.
Denke ich, naja, beim Arbeiten habe ich nicht getrunken. Aber ich habe morgens getrunken, ich habe mittags getrunken und ich habe abends getrunken. Und ich habe zum Schluss früh angefangen. Und da ist halt dann so, dass der Alkohol dir das Gefühl gibt, du schaffst es nur mit ihm. Und er sagt, du und ich, Baby, wir schaffen das. Die anderen verstehen uns sowieso nicht.
Jetzt, wo Sie wieder Sie selbst sind, wie stark hat der Alkohol Sie damals und Ihre Wahrnehmung von sich selbst verändert?
Na, komplett, komplett. Also das legt sich über alles. Das ist wie eine Staubschicht, also die sich über alles drüber legt, über jedes Gefühl, über jede. Es ist eigentlich mehr wie so ein Harz, also etwas, was klebt. Über jede Empfindung, über jedes Gespräch, über jede Angst, das ist über allem drüber. Gibt nichts, was nicht davon betroffen ist.
Sie haben diverse Dinge versucht, um vom Alkohol loszukommen. Erstmal haben Sie in einer Privatklinik eine Entziehungskur gemacht mit Töpfern, Yoga, Meditation. Als Sie zu Hause waren, beschreiben Sie im Buch, haben Sie erstmal eine Flasche Champagner geleert.
Das ist aber ganz normal. Und daran merkt man auch, ich habe jetzt sehr viele Podcasts auch mit Betroffenen gemacht oder mit Alkohol-Thematik von Menschen, die selbst Alkoholiker sind oder selber mi-sober oder was auch immer. Das ist ganz normal, dass der Entzug nicht der erste ist und du sagst, bam, so einfach ist Fußball nicht. Also es gibt Menschen, die machen 30 Entzüge und schaffen es nicht.
Sie haben es 3-mal probiert, waren zwischendurch nochmal in einer öffentlichen Suchtklinik, das war eine Katastrophe.
Ja, wenn man mag, dass Menschen den Reichsadler auf dem Nacken tätowiert hat, dann ist man da richtig. Oder T-Shirts anhat, wo Lanzer draufsteht. Das war eine sehr ereignisreiche Zeit.
Das fängt mir als Frust erst recht an zu trinken. Wenn man sowas dann miterlebt und dann
ja,
da quasi
die Leute trinken ja auch aus Frust. Das ist dann nochmal spannender. Aber so weit war ich damals noch nicht.
Ein wichtiger Tag in Ihrem Leben, ein folgenschwerer, war der 27. Oktober 2016.
Der war gar nicht so folgenschwer. Das stellt sich irgendwie so dar. Das war der Tag des Unfalls, ne?
Genau, da hatten Sie einen Unfall mit 1,45 Promille im Blut. Eigentlich gar keine große Sache, kein hoher Schaden. Aber die Tochter saß im Auto und zufällig kam eine Polizeistreife vorbei. Wie ging es dann weiter?
Naja, der Punkt war der, dass die Kommissarin, die da mich angesprochen hat, die hat gesagt, sie hätte es nicht gemerkt, wenn sie es nicht gerochen hätte. Und das ist natürlich krass, wenn du nachmittags um 4 1,45 Promille nicht merkst. Nee, das ging so weiter, dass ich dann halt mit meiner Tochter gesprochen habe, mich bei meiner Tochter entschuldigt habe und ihr das erklärt habe. Das hat diese Kommissarin alles ja mitgekriegt, weil die mich ja nicht mehr aus den Augen gelassen hat. Und dann musste ich aufs Revier einen Bluttest machen und du darfst aber auf dem Polizeirevier kein Kind mitnehmen. Und dann habe ich gesagt, dann haben wir jetzt ein Problem, weil ich gehe nicht ohne meine Tochter da rein und müssen wir den Bluttest draußen machen. Und dann gab es eine Anklage und so wie ich erzogen worden bin, bin ich da hingegangen, um mich mit dem auseinanderzusetzen.
Beim Gericht, Sie hätten da nicht hingehen.
Ich hätte da nicht hingehen.
Einfach einen Anwalt schicken.
Ich bin da hingegangen, weil ich so erzogen worden bin, dass man gerade steht für etwas.
Aber es muss Ihnen doch eigentlich klar gewesen sein, als Person des öffentlichen Lebens, dass da die Presse Wind davon bekommen
auftaucht. Nee, war mir nicht klar. Also ich fand das so unfassbar, was da passiert ist danach und dass das Amtsgericht Tiergarten da seine Späher und seine
Irgendwie ist es in die Öffentlichkeit.
Nein, gehabt. Die haben das entweder verkauft an die Bild-Zeitung oder die haben in öffentlichen Sitzungen, weil das war eine öffentliche Sitzung, einfach ihre Späher und ihre Verteiler da drin. Und dann 2 Tage später ruft mich eine Freundin an und sagt, Süße, warst du schon draußen? Und ich so, nee, na, dann mach mal nicht. Und dann ging das los mit der Bild-Zeitung, mit der BZ, Springer, rauf und runter, 2 Wochen Titel.
Also die haben sie richtig gehend verfolgt.
Die haben mich getötet, nein, die haben
standen
mich
vor der Haustür.
Standen vor der Haustür, haben Sachen geschrieben, die Menschen, denen es gut geht, beeinflussen würden. Und mir ging es ja nicht gut. Und das war so, dass ich sage, die Würde des Menschen ist in diesem Lande nicht unantastbar.
Für Sie als Schauspielerin ist es ja quasi eine Vernichtung,
das war eine
auch
Hinrichtung,
beruflich.
Ja. Das war Berufsunfähigkeit.
Weil wer stellt einem noch für,
niemand.
Oder wer nimmt einem für eine Rolle, wenn er denkt, der hat so viele negative Schlagzeilen?
Das geht gar nicht.
Jetzt waren Sie ja eigentlich jemand, der vorher immer Abstand zur Boulevardpresse gewahrt hat.
Ich habe dies ja nicht gesucht.
Sie
ja, aber
sind
umso
ja vom
eher haben Sie mich natürlich freigegeben zum Abschuss. Und die haben mich abgeschossen.
Weil und sie dachten, nicht endlich haben wir mal Schlagzeilen genau. Mit der Muriel Baumeister.
Ja, und jetzt kriegen wir sie mal so, wie sie das immer nicht wollte. Weil ich bin ja nicht mit diesem berühmten Bild-Zeitungsaufzug nach oben gefahren. Dann musst du natürlich riskieren, dass du auch wieder damit nach unten fährst. Das habe ich aber ja nie gewählt.
Wie hat die Bild-Zeitung jetzt reagiert auf ihr Buch?
Sie haben noch einmal versucht, bevor das Buch rauskam. Wir hatten so einen Vertrag, wo drin steht, ich rede nicht über meinen Beziehungsstatus, ich rede nicht über den Tod meines Vaters und noch irgendwas. Und das hat ihnen furchtbar böse aufgestoßen, davon abgesehen, dass ich mit der Bild-Zeitung sowieso nicht gesprochen hätte, aber das ist wieder was anderes. Und dann kamen sie und meinten, sie hätten Insider-Informationen und ich hätte bis 14 Uhr Zeit und sie würden die freigeben dann. Und dann habe ich eine Anwältin, Frau Dr. Julia Betzenberger, sitzend in Berlin. Jeder Berliner Medienanwalt weiß, wer das ist. Die Dame ist wunderschön, sehr klug und hat den Charme eines Pitbulls. Und die hat gehustet und danach war Ruhe.
Wie stark haben denn Ihre Kinder die mediale Hetzjagd mitgekriegt?
Meine Tochter hat es mitgekriegt, ja.
Die Kleine?
Die Große. Die Kleine nicht. Die Große, ich habe mit ihr gesprochen, ich habe versucht, sie rauszuhalten. Ich habe ganz klipp und klar, als Presse vor unserer Tür war, deutlich gemacht, dass sie das nicht dürfen, dass ich das weiß. Das wissen die auch. Weil ich bin eine Person des öffentlichen Lebens, aber meine Kinder nicht. Also nicht so, wie ich sie habe aufwachsen lassen. Wenn ich jetzt wie andere potenzielle populäre Menschen meine Kinder in die Öffentlichkeit dränge, dann haben sie diesen Schutz nicht. Aber ich habe das nicht getan. Ich habe mit ihr gesprochen, ja, und sie hat das wegstecken müssen. War nicht schön.
Wie viele Regisseure haben Ihnen direkt ins Gesicht gesagt, Muriel, bei solchen Schlagzeilen können wir nicht mit dir zusammenarbeiten?
Keiner.
Hat sich keiner getraut?
Mm-mm.
Kamen einfach keine Rollenangebote Mm-mm. mehr?
Also es gab dann schon mehrere Produzenten dann danach, später, die so ein bisschen rumgeeiert haben, so, ja, und schaffst du das? Und das ist ja eine schwierige Rolle und so. Sag ich, frag mich doch einfach. Frag mich doch einfach, ich sitze doch hier. Und sagt, das ist dein Geld, ich verstehe, dass du wissen willst, ob ich das packe oder ob ich dann irgendwie heimlich auf der morgens zum Drehort eine Flasche Wodka trinke. Das ist dein Geld, du darfst diese Frage stellen. Die direkte Frage kam nie.
Sie haben sich selbst eingeliefert in die Berliner Charité.
In die geschlossene Psychiatrie.
Zum Entzug?
Kalter Entzug. Also das heißt halt, dass du kein Substitut bekommst. Ne? Du bekommst nichts anstelle dessen.
Warum haben Sie das gemacht? Wieso haben Sie
Weil
diese
es die einzige
harte
Wahl
Methode
war. Gewählt? Es gibt ja was. Also was, irgendwann musste das ja jetzt mal funktionieren. Und das ist eigentlich der einzig wirkliche Weg. Also dass du eine ganz krasse Entgiftung machst und aufgrund dieser Entgiftung dieses Entzuges habe ich dann, also ich habe am 21. Oktober 2017 das letzte Mal Alkohol getrunken.
Also es hat offensichtlich funktioniert.
Es hat
Wie lange waren Sie in der Klinik?
10 Tage.
Das waren wahrscheinlich die 10 härtesten Tage in Ihrem Leben.
Wenn ich da vorbeifahre mit der S-Bahn, wird mir immer noch schlecht.
Das hilft wahrscheinlich auch nicht, rückfällig zu werden.
Nee, ich kann
nicht
den ganzen Tag an der Charité vorbeifahren, aber nee, ich kann nicht rückfällig werden, weil ich das meiner Familie nicht antun kann. Und es ist auch mittlerweile gar keine Option mehr. Also als Alkoholiker bist du nie sicher. Nie, das musst du wissen. Aber im Moment ist es so, und die anonymen Alkoholiker haben mir einen sehr klugen Satz mit auf den Weg gegeben, also nicht nur mir, aber auch mir, heute nicht. Und heute nicht sind 24 Stunden. Und wenn du dann 2 Jahre und 3 Monate 24 Stunden aneinander gereiht hast, dann ist das schon ein ziemlich gutes Argument.
Gibt es denn Tricks, wie Sie es geschafft haben, sich vom Alkohol fernzuhalten?
Nein, aber ich gebe auch keine Tipps und Tricks. Nein, einfach nicht trinken. Heute nicht. Also das ist das Einzige, was funktioniert. Wohnung. Nicht trinken.
Wohnung komplett freigeräumt, zum Beispiel Alkohol. Mhm.
Also das ist, aber das war relativ klar. Also warum sollte ich Wein in meiner Wohnung haben? Aus welchem Grund?
Führt sich ja nicht selber in Versuchung.
Nee, nicht nur das. Es gibt kein Argument dafür. Also ich koche nicht mehr mit Alkohol, ich trinke keinen Alkohol. Und mittlerweile ist es so, wenn ich rausgehe, klar, weiß ich, wird überall Alkohol getrunken. Das ist dann halt einfach so. Und neulich hat mich auf einer Veranstaltung ein Mann, der brachte mir ein Glas Champagner, sagte, ich wollte, wollen Sie mit mir anstoßen? Und ich so, nee, danke, ich trinke keinen Alkohol. Das war lustig, weil er der einzige Mensch in Deutschland, der das nicht mitgekriegt hat. Aber das war ganz lustig, weil das kam so instinktiv, dass ich hinterher echt lachen musste und dachte, ja, cool, danke.
Wie stark hat sich denn Ihr Leben insgesamt verändert, seit Sie keinen Alkohol mehr trinken?
Naja, ich trinke keinen Alkohol mehr, das hat sich verändert.
Aber Sie beschreiben im Buch, Sie gehen zum Beispiel auch abends nicht mehr so oft aus.
Naja, aber das ist ja logisch, weil das ist ja klar, dass ich nicht mehr so oft ausgehe, weil alle anderen trinken Alkohol oder die meisten. Und irgendwann ist es dann nach der 15. Apfelschorle auch einfach langweilig. Und du hörst dann die Geschichten auch 10-mal und dir fällt ein, dass du sie früher auch 10-mal erzählt hast. Ich gehe früh schlafen und ich bin viel zu Hause. Ja, das wird sich aber vielleicht auch wieder ändern. Vielleicht ist das jetzt einfach so. Also heute ist heute.
Hat sich denn Ihr Freundeskreis verändert oder ist da alles beim Alten geblieben?
Sind zwei Leute rausgeflogen. Aber die hätten schon viel früher rausfliegen sollen.
Sie wissen wahrscheinlich, umso mehr Freunde zu schätzen, die zu Ihnen gehalten haben und die auch ehrlich damals mit Ihnen waren. Also Ihre Freundin Judith zum Beispiel, die Sie im Buch auch erwähnen.
Die Mutter meiner Schwester.
die hat Ihnen das deutlich gesagt. Jetzt vielleicht nochmal ein Tipp am Ende. Wenn man merkt, dass ein lieber Mensch dauerhaft zu viel Alkohol trinkt, wie sollte man idealerweise reagieren?
Ansprechen und Konsequenzen trinken. Nicht mehr mit demjenigen Alkohol trinken. Nicht weggucken, thematisieren. Ganz klar und deutlich sagen, ich finde, du trinkst zu viel, ich finde, du hast ein Problem. Und ich werde das nicht mehr mit dir teilen.
Aber auch nicht zurückziehen und sagen...
Ja, zurückziehen hilft gar nichts, dann trinkt der andere, also kann man machen, aber dann trinkt der andere sich halt zu Tode. In diesem Lande darfst du dich zu Tode trinken und der Staat verdient dran.
Und Judith war ebenso konsequent und
Judith
hat ihn das immer wieder
auf den Kopf zugesagt. Judith hat gesagt,
so,
und wir gehen jetzt in die Charité und überlegen uns das. Und als ich gesagt habe, ja, aber es geht doch auch ambulant, hat sie gesagt, ja, es geht auch ambulant, aber nicht für dich.
Solche Leute braucht man dann
Solche
in
Leute
der Situation.
Braucht man, ja.
Auch das Buch, das Sie geschrieben haben, ist eine Art Freund, denke ich mal. Denn wenn man das so öffentlich gemacht hat, wäre es extrem schwer,
wieder
zur Flasche
zu greifen. Ja, das ist mir erst hinterher aufgefallen. Mein Suchtarzt, der Doktor, hat gesagt, ja, Baumeister, das hast du ja clever gelöst. Und ich so, was denn? Er sagt, naja, weißt du schon. Und ich so, wie was? Und er so, naja, du hast... Das so öffentlich gemacht. Du kannst jetzt nicht unauffällig in dem Laden sitzen und ein Glas Champagner trinken. Sich. Stimmt. Es war aber keine bewusste Haltung.
Spätestens als auf der Spiegel-Bestsellerliste ist, weiß es jetzt jeder. Da sitzt die Muriel Baumeister und die darf doch nicht mehr.
Nee, die will auch nicht mehr. Das ist das Schöne. Ich trinke nicht mehr.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem aktuellen Leben?
Puh, wie zufrieden bin ich. Unterschiedliche Aspekte, manche 10. Ich bin zufrieden und das ist neu, dass ich mit einer Zufriedenheit zufrieden bin. Dass man nicht dauernd sagt, ist langweilig, ich bin nicht glücklich. Man muss nicht pausenlos glücklich sein, aber wenn man zufrieden ist, ist das schon eine ganze Menge.
Noch zufriedener wären Sie, wenn Sie in Ihrer Heimat Österreich leben.
Wenn ich da leben würde, ja, aber das
am
hätte
Salzburger Land.
Das geht nicht, weil ich zwei Töchter mit zwei gemeinsamen Sorgerechten habe und die Töchter leben in Berlin.
Für später, haben Sie das geplant?
Nee, meine jüngste Tochter ist 5, das wäre dann viel später.
Aber dann?
Ja, sofort. Packe schon.
Viel Spaß beim Packen. Dauert halt noch ein paar Jahre. Muriel Baumeister, herzlichen Dank für das
Danke
offene
Ihnen.
Gespräch. Und als kleines Dankeschön habe ich Ihnen auch was mitgebracht. Ein Geschenk
eine
aus
Flasche
Ihrer...
Weißwein.
Nein, nein.
Ist mir schon passiert.
Ehrlich?
Ja, ohne Scheiß.
Nein, so ideenlos war ich nicht.
Toll.
Nein, ich habe Ihnen was aus Ihrer Heimat mitgebracht.
Echt?
Ich war da nämlich gerade ganz in der Nähe, in der Steiermark. Und
Kernöl!
Da gibt es genau nicht nur guten Wein, sondern auch...
Toll, meins ist alle.
Sehen Sie, steirisches Kürbiskernöl.
Toll, das ist großartig.
Und,
vielen lieben Dank.
Noch ein paar Kürbiskerne.
Kerne.
Zum
das
Knabbern.
Ist toll. Vielen, vielen
Und
Dank.
Und wenn es Ihnen mal langweilig cool. ist abends. Nein, ein Krimi. Kernölkrieg heißt
Ach,
der.
Ach, wie cool.
Passenderweise. Und ist ein Steiermark-Krimi.
Herzlichen Dank. Das ist ganz bezaubernd.
Viel Spaß beim Lesen und Genießen. Und
beim
alles
Kochen.
Gute.
Vielen Dank. Dankeschön.